Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, danke. Ja, mich hat dieses Lied gerade so berührt. Wunder, wunderschön, herrlich bist nur du. Nimm mich in deinen Thronsaal, zeig mir dein Gesicht. Thronsaal, zeig mir dein Gesicht. Ich habe gestern noch das hohepriesterliche Gebet von Jesus gelesen. Ich glaube, in Johannes 17 steht das. Und da sagt Jesus, da betet er zum Vater und er sagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass die bei mir sind und meine Herrlichkeit schauen. So, das ist diese Aussicht, die Jesus uns gibt. Etwas, ja, er sagt das so, das klingt vielleicht für uns erstmal so ein bisschen langweilig oder so, aber das ist eigentlich das, ja, was so schön ist, was so wunderbar ist und was so herrlich sein wird in der Ewigkeit, wenn wir ihn dann endlich von Angesicht zu Angesicht wirklich sehen und seine Schönheit einfach, seine Herrlichkeit bestaunen können. Und ich finde, wenn man dann so ein Lied singt, dann gibt das schon mal irgendwie so einen leichten Glanz davon, dessen, wie es dann ja, vielleicht einmal sein wird. Und auch auf Verlangen danach, das in diesem Leben noch mehr zu erfahren. Denn wir sind ja immer noch mit beiden Beinen hier unten, sage ich mal. Ja, lasst uns danach streben. Ja, Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du hier wieder unter uns bist. So zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Das hast du gesagt, Jesus. Ja, ich möchte dich bitten, dass du heute jeden Einzelnen hier anrührst. Du weißt, was jeder und jede mitgebracht hat, welche Dinge uns beschäftigen. Ich möchte dich bitten, dass du heute wirklich dein Wort lebendig werden lässt, dass du mir die richtigen Worte schenkst, dass es einfach wirklich, dein Wort einfach wirklich sein wird wie ein zweischneidiges Schwert, das einfach Veränderung bringt, sodass wir heranwachsen, immer mehr werden wie du, Jesus, die immer ähnlicher werden, deine Schönheit immer mehr erkennen, immer mehr Verlangen nach dir haben und einfach fähig sind, auch mit den schwierigen Zeiten im Leben gut umzugehen. Amen. Ja, was tust du in schwierigen Zeiten? Wie verhältst du dich, wenn das Feuer brennt? Wenn es so richtig lodert, auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ich könnte jeden Einzelnen hier fragen und ich vermute, zumindest wenn ihr ehrlich wärt, würde ich sehr, sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Wenn ihr nicht ganz so ehrlich wärt, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ich renne immer sofort zu Gott und suche dort meine Ruhe und meinen Frieden. Aber ich glaube, häufig fliehen wir uns in Dinge, die nicht so gut sind. Wir fliehen uns in schlechte Dinge. Das ist, ja, kann ganz unterschiedlich sein. Ich weiß zum Beispiel von einem, da war so mein Eindruck, das hat sich glücklicherweise geändert, aber der hat sich dann immer ins Computerspielen geflohen. Das kann so eine Sache sein. Ich brauche das auch gar nicht so weit wegschieben auf andere, sondern ich kann das auch auf mich beziehen. Ich hatte auch mal so eine sehr, sehr, ja, sehr anstrengende, stressige oder sehr ja, unangenehme, blöde Zeit und irgendwann fiel mir auf, ich fliehe mich immer ins Handy. Dann, keine Ahnung, irgendwie dann bist du am YouTube gucken oder auf Instagram guckt man sich irgendwelche Sachen an. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie ungesund das ist und wie schlecht. Und ich glaube, das ist irgendwie so mehr oder weniger teilweise so eine natürliche Reaktion, die wir haben, dass wir uns in diesen schwierigen Situationen, dass wir uns dann irgendwie eher in schlechte Dinge fliehen. Und diesen ganzen Zustand, den wir dann häufig annehmen, was ja auch öfter mal Männern vorgeworfen wird, in höherem Alter, in Ehebeziehungen auch, ist so eine Art Passivität, dass wir dann in eine Art Passivität verfallen, anstatt aktiv zu werden und, wenn man es mal so einfach sagt, Gottes Worten auch gegenüber gehorsam sind. Also ich denke, es gibt zwei Gründe, die man mal so grob zusammenfassen kann, warum wir uns dafür entschließen, an diese schlechten Orte zu gehen. Und zwar erstens ist es vielleicht einfach tatsächlich der Ungehorsam, weil ja, Gott sagt uns, wir sollen um nichts besorgt sein beispielsweise, werft alle eure Sorgen auf Gott. Das ist als Gebot formuliert. Ist es total schön, dass man uns so ein gutes Gebot gibt. Aber davon wenden wir uns häufig ab, denke ich, und wir tun das dann nicht so gern. Kann mal passieren, weil uns dann doch eben diese schnelle, leichte Erleichterung irgendwie als der bessere Weg erscheint. So, wenn ich jetzt mein Handy nehmen kann und ich lese Nachrichten oder weiß ich nicht, oder ich treffe mich sofort wieder mit Freunden oder sowas, dann bin ich sofort abgelenkt von meinen Problemen, im besten Fall, je nachdem wie groß sie sind. Aber das ist so wirklich die schnelle Kost, dass schnell diese Probleme mal verdecken kann. Deswegen glaube ich, passiert es häufig, dass wir schnell mal diese Wege wählen, und dann in eine Art Passivität fallen. Und ich glaube, der zweite Punkt, das ist so vielleicht das, was eigentlich noch viel dramatischer ist oder was das eigentlich das Ganze so beinhaltet, dass wir manchmal einfach so leben, als wären wir noch Waisenkinder. So, also Waisenkinder, das würde ich dann so bezeichnen in Bezug auf Gott. Wir sind Gottes Kinder und wir hätten eigentlich diese ganzen Versprechen, wir haben das ganze Gute, was Gott uns zuspricht. Wir haben die Fürsorge, wir haben den Frieden. Er sagt, Jesus sagte, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt euch gibt. All solche Dinge, wir haben diese ganzen Versprechen, aber aus irgendeinem Grund leben wir immer noch so, als wären wir Waisenkinder, als wären wir nicht Gottes Kinder und verhalten uns eigentlich so manchmal, als würden wir Gott nicht kennen. Und das möchte ich so ein bisschen in dieser Predigt dagegen wirken. So eine Predigt ist ja nicht immer nur für, sag ich mal, die anderen, wo man predigt, sondern auch für einen selbst. Deswegen hat es mich auch selbst in der Predigtvorbereitung doch ermutigt. Denn eigentlich, was wir in solchen Situationen brauchen, weg von dieser Passivität, ist mehr eine Aktivität, würde ich sagen. Eine aktive Einstellung. Und da gibt uns die Bibel eine wunderbare Anleitung für, im Epheser 6, Vers 17. Wenn wir über Epheser 6 sprechen, dann wissen die meisten oder einige, ja die meisten vielleicht nicht, aber einige wissen dann sprechen wir über die Waffenrüstung Gottes, so überschreibt Luther das, glaube ich, und hier in der Elberfelder steht es auch so, wird das so überschrieben. Und das gibt uns eigentlich so eine ganze Anleitung, was wir alles machen können oder was wir alles anziehen können, welche Waffen wir ergreifen können, diese ganze Rüstung, da ist der Schild beschrieben, der Harnisch, der Helm des Heils und so weiter. Da kann ich jetzt nicht über alles predigen, obwohl alles gut in dieses Thema passen würde, finde ich. Aber ich möchte über einen bestimmten Punkt reden, der mir in meinem Leben schon sehr, sehr geholfen hat und der, glaube ich, wirklich entscheidend wichtig ist für jeden Christen, dass wir das einfach ergreifen. Und zwar das Schwert des Geistes. Das klingt jetzt wieder so ganz hoch und fromm vielleicht. Aber es drückt einfach aus, was für eine Kraft dahinter steckt. Ich lese den Vers einfach mal vor. Epheser 6, Vers 17, ganz kurz. Nehmt auch den Helm des Heils, und jetzt der zweite Teil, und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Also Gottes Wort ist das Schwert des Geistes. Und mir ist aufgefallen, gerade in den Momenten, wo ich dieses Schwert dann wieder, sag ich mal, ergreife, fällt mir dann häufig auf, das habe ich ja jetzt vorher die ganze Zeit nicht getan. Manchmal ist das wirklich wie so ein Klick, so, du musst ja einfach nur das Wort Gottes, ich sage mal, verwenden als Schwert des Geistes. Und wir tun das häufig nicht. Und das hat auch, denke ich, wieder verschiedene Gründe. Und ein Grund ist zum Beispiel, glaube ich, einfach, dass wir das Wort Gottes nicht kennen. Wenn ich so durch den Alltag laufe und ich habe keine Bibelverse, sage ich mal, die ich in meinem Herzen trage, an die ich mich auch mal erinnern kann, zum Beispiel, weil ich am Morgen in der Bibel gelesen habe oder etwas dergleichen oder mal einen auswendig gelernt habe, dann habe ich gar nichts, worauf ich richtig zurückgreifen kann. Es gibt Leute, die nennen das so, dass wir in unserer Gesellschaft so eine Art Bibelarmut haben. Und ich glaube, das finden wir auch in unserem eigenen Leben teilweise wieder. Und das kann ganz anders werden, wenn wir Gottes Wort dann wirklich kennen, wenn wir es aufgenommen haben, wenn du zum Beispiel einen Vers hast, der dich zum Beispiel mal wirklich berührt hat, der dich seitdem wirklich dein Leben lang begleitet und immer wieder, wenn solche Situationen kommen, dann kannst du dann kannst du dieses Bibelwort wieder anwenden, dir das in Erinnerung rufen. Ganz einfaches Beispiel, so. Es gab heute Morgen schon einen Hinweis darauf, aber auf einmal kommt dir der Gedanke, liebt Jesus mich? Liebt Jesus mich wirklich? Oder irgendwas so meinetwegen in diese Richtung. Wie antwortest du darauf? Antwortest du dann darauf mit deinen Gefühlen, ja, Jesus liebt mich ja. Was ist, wenn die Gefühle dann nicht so da sind? Wir brauchen letztendlich das Wort Gottes. Weißt du eine Bibelstelle? Kennst du eine Bibelstelle? Ich sage jetzt nicht, wo Gott der Vater sagt, dass er dich liebt. Die kennen wir alle. Aber wo steht, dass Jesus auch eine Liebe für uns hat, dass Jesus uns liebt. Das ist eigentlich so etwas Grundsätzliches, so etwas Wichtiges. Und teilweise stehen wir sogar bei diesen Dingen dann, ja, wenn es soweit kommt, vielleicht ein bisschen aufgeschmissen da. Liegt jetzt daran, weil Gott ist natürlich einfach so, sehr hat Gott die Welt geliebt, diesen Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. Über Jesus finden wir das auch, ist dann vielleicht, da gibt es dann nicht so einen klaren Satz, aber sage ich jetzt einfach mal, um das dann noch aufzuschlüsseln, was Lydia gerade schon gesagt hatte, im Epheser 3, wo sie eben vorliest, dass Jesu Liebe so groß ist, dass Paulus darum bittet, den Vater bittet, dass wir die Liebe erkennen, die jede Erkenntnis übersteigt. An anderer Stelle sagt Jesus, dass so wie der Vater mich liebt, so habe ich euch geliebt. Also wissen wir, dass die gleiche Liebe, die der Vater für Jesus hat, die hat er auch für uns. Ist auch so eine große Liebe, ne? Damit will ich einfach sagen, wir brauchen ein Fundament, sag ich mal, ein Grundwerk, ein Grundverständnis und ein Grundwissen an Dingen aus der Bibel. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit wir auf verschiedene Situationen, welche Situationen auch immer das sind, dann auch richtig reagieren können, gut reagieren können. Ja, wir haben jetzt schon gerade einmal kurz darüber gesprochen, woran das liegt, dass wir uns vielleicht in Passivität flüchten. Eine andere Frage war dann jetzt, wir wissen, wir haben das Schwert des Geistes, das man anwenden kann in solchen Situationen, also das Wort Gottes. Wieso machen wir das nicht? Erster Punkt war, wir kennen das Wort Gottes nicht. Und das Zweite, wir kennen es vielleicht, aber wir glauben es nicht. Oder zumindest, sage ich mal, ist die Unsicherheit darüber und die Zweifel daran so groß, dass wir gar nicht dahin gehen, dass wir das Wort Gottes auch wirklich anwenden, dass wir es verwenden auch für unser Leben. Weil wir einfach nicht glauben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und da fand ich das ganz interessant. Das ist ja so eine große Frage in der Philosophie, was ist Wahrheit? Pilatus stellte Jesus ja auch diese Frage, als er da vor ihm stand. Und Jesus sagte zu ihm, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und Pilatus antwortet darauf, was ist Wahrheit? So. Ich glaube, ja, das ist so, das kann man unheimlich komplex machen. Ein ehemaliger Studienkollege, ich glaube, der sagte mir mal, der hat es nicht so mit Religion und so, aber war jetzt auch nicht total anti. Und dann hatte er eine Lehrerin irgendwie im Religionsunterricht und dann haben die angefangen darüber zu diskutieren, ob dieser Stuhl da jetzt steht oder nicht. Und er ist mir so ganz einfach gestrickt und er sagte, das habe ich überhaupt nicht verstanden, so, der Stuhl steht da und fertig. So ist es. Und ich liebe es auch so ein bisschen zu philosophieren. Ich habe auch so einen Hang zu Philosophie. Aber wir machen manche Sachen einfach teilweise viel, viel zu kompliziert und viel komplexer, als sie sind. Wahrheit ist etwas ganz, ja, eigentlich etwas ganz, ganz Simples. Dass ich hier stehe, das ist doch mehr oder weniger Fakt. Das können wir einfach... Ich bin mir sicher, ein Philosoph könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, ob ich jetzt wirklich hier stehe oder nicht. Aber wenn wir mal bei den einfachen Grundlagen bleiben, das ist Wahrheit, dass ich hier stehe. Und da hat ein Bibelausleger, das hatte ich jetzt vor kurzem auch mal gelesen, der hat das, finde ich, sehr, sehr gut formuliert. Er hat gesagt, Wahrheit, also was Wahrheit ist eine Darstellung der Dinge, wie sie sind. Ganz einfach. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist, die Dinge, wie sie sind, zu erkennen, wie sie sind. Aber erstmal ist Wahrheit etwas ganz Einfaches. Es ist einfach eine Darstellung der Dinge, wie sie sind. Und diese Darstellung der Dinge, wie sie sind, finden wir in der Bibel. Also es ist ganz wichtig für uns, dass wir daran festhalten und uns dessen bewusst sind und glauben, dass Gottes Wort die Dinge darstellt, wie sie sind, also die Wahrheit ist. Und dann wird das eine ganz, ganz andere Kraft, eine ganz andere Auswirkung haben auf unser Leben. Und Jesus hatte gesagt, Jesus sagte, heilige sie durch die Wahrheit. Das sagt er auch im Johannes 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und deswegen auch nochmal dieser Punkt, dass ja Jesus selbst sagt, das Wort Gottes ist Wahrheit. Und ich sage nicht, dass wir das Wort Gottes nicht interpretieren müssen, dass wir jetzt jeden Satz einfach so nehmen können, wie er da steht, ohne ihn im Kontext zu betrachten. Natürlich braucht es auch eine Einordnung der Dinge, um die Wahrheit dann auch vernünftig zu erkennen und zu verstehen. Aber grundsätzlich erstmal dürfen wir uns bewusst sein, und das ist wirklich das Grundlegendste, wenn es um dieses Schwert des Geistes geht, dass ich mir darüber bewusst bin und daran festhalte, dass das Wort Gottes wirklich die Wahrheit ist, also wirklich die Dinge so darstellt, wie sie sind. Und wie ich gerade schon sagte, wenn wir das tun, dann hat das eine ganz andere Auswirkung auf unser Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du liest die Bibel einfach so runter, vielleicht weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt Bibel lesen, gehört sich so, sollte man tun, mache ich jetzt, ich lese jetzt die Bibel. Oder ob du dich mal wirklich hinsetzt und die Bibel liest und du lässt es sinken und du denkst darüber nach, dass das, was ich da gerade lese, dass das wirklich wahr ist, dass das wirklich stimmt. Das macht einen riesigen, entscheidenden Unterschied. Ja, das Schwert des Geistes. Gibt es da Beispiele in der Bibel für? Ob das, ja, Klaus? Genau, darauf wollte ich hinaus. Wunderbar. Einer, der aufpasst. Jesu Versuchung. Das ist, finde ich, so ein richtiges Musterbeispiel dafür, wie man dieses Schwert des Geistes verwendet. Jesus, der Satan kommt und möchte ihn auf die verschiedensten Art und Weisen versuchen. Und erster Punkt, ganz wichtig, Jesus lässt sich überhaupt nicht auf irgendeine Diskussion ein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich lasse mich immer gern mit solchen Sachen auf Diskussionen ein. Führt zu nichts, aber wenn auch mal Gedanken kommen, Zweifel kommen, Sorgen kommen, dann lasse ich mich gerne auf Diskussionen ein. Jesus, der macht gar keine Diskussion, der fängt nicht an, mit dem zu reden, sondern er zitiert das Wort Gottes. Und am Ende kann er so den Satan sogar von ihm weisen. Du sollst den Herrn, abermals steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ich glaube, das war das letzte, Klaus, richtig, was Jesus sagt. Und so wies er dann den Satan von sich. Also das hat eine enorme Kraft. Und das ist das Schwert des Geistes, was es bewirken kann. In der Offenbarung 12, Vers 11, das möchte ich einmal vorlesen. Da steht auch nochmal sowas in diese Richtung beschrieben. Und ich ordne das gleich auch ein, aber ich lese das einfach mal einmal vor. Offenbarung 12, Vers 11. Da geht es um den Feind, also das ist jetzt dieses Wort ihn. Und sie haben ihn, also den Feind, überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wenn man das einordnet, Offenbarung kann man natürlich immer auf verschiedenen Ebenen interpretieren, aber eine naheliegende Interpretation, die ich jetzt auch von einem Ausleger gelesen habe, ist es, dass Johannes da in diesem Abschnitt darüber schreibt, über diese Offenbarung, dass eben die Christen sehr, sehr verfolgt werden und dass der Feind versucht, sie klein zu halten, sie ja bis hin zu töten, also wirklich ein richtiges Feuer der Verfolgung auszulösen, damit das Wort Gottes sich nicht verbreitet und das Evangelium sich eben nicht ausbreiten kann, das Christentum quasi im Keim erstickt wird. Und dann, so ordnet der Barnes das zumindest ein, schreibt Johannes diesen Vers dazu, was dann darüber berichtet, was alles geschehen soll und wie geht das Ganze aus, diese ganzen Versuche des Feindes, das Christentum, das Evangelium herunterzudrücken, die Verfolgung so groß werden zu lassen, dass das Evangelium am Ende eben erstickt und scheitert. Und da schreibt Johannes dann eben, sie haben ihn, also den Feind, überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Also der erste Punkt, immer Grundlage für alles, das Blut des Lammes. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, sein Blut hat uns freigesetzt, hat uns rein gemacht von aller Schuld, hat uns mit dem Vater versöhnt und dadurch sind wir erstmal Überwinder. Damit ist alles, sag ich mal, geregelt. Und dann das Zweite, im Wandel des Christen, in unserem Wandel im Leben steht hier, also durch das Blut des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Sie haben also festgehalten an dem Bekenntnis. Das treue Zeugnis, das sie für die Wahrheit ablegten. Das heißt, sie hielten in ihren Leiden an der Wahrheit fest. Sie erklärten ihren Glauben daran, sogar unter den Schmerz des Märtyrertums. Und dadurch besiegten sie den großen Feind. Also sie konnten in diesem Sturm der Verfolgung, also wo das Feuer so richtig, richtig brannte, konnten sie bestehen, einmal durch das Blut des Lammes, das Grundlage für alles, und dann durch das Zeugnis ihres Bekenntnisses, ihres Wortes, das Wort ihres Zeugnisses, das sie bekannt haben. Das muss man sich mal überlegen, dass dadurch, so steht das hier in der Offenbarung, ist es überhaupt möglich gewesen, dass sich das Evangelium weiter ausgebreitet hat. Das ist die Kraft, wenn wir die Wahrheit kennen, zum einen, also das Wort Gottes kennen, wenn wir es glauben und wenn wir es dann auch anwenden, an diesem Zeugnis festhalten. Und ich beziehe das jetzt nicht nur rein auf das Evangelium. Jeder Bibelvers, den wir in dem, sag ich mal so, bekennen, bezeugen, das ist, denke ich, gegründet im Evangelium. Aber das kann man, denke ich, auf ganz, ganz viele verschiedene Aspekte beziehen in unserem Leben, auch auf verschiedenste Arten von Krisen. Ich habe vorhin gefragt, was tust du in schwierigen Zeiten? Wie verhältst du dich? Wo gehst du hin? Was machst du, wenn das Feuer so richtig brennt? Wenn die Krise da ist, wenn dich Sorgen bedrängen? Das kann alles Mögliche sein, welcher Art auch immer. Was tust du dann? Und ich möchte das Ganze jetzt mal ein bisschen praktisch werden lassen. Ich hatte mal vor, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, ich glaube schon, aber vor, so alt bin ich noch nicht, aber sagen wir mal fünf Jahren oder sowas, da bin ich mal wirklich durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen, die bis dahin schwerste Zeit in meinem Leben, und hat mir den Schlaf geraubt. Und ich war auch in so eine Art Passivität gefallen. Es war sogar so schlimm, sage ich mal, geworden. Es ging mir ganz, ganz schlecht über viele Monate hinweg. Und ich werde jetzt nicht genau erzählen, was es war. Aber dann gab es einen Moment, wo ich die Dinge, so erinnere ich mich daran, vor Gott gebracht habe. Und da auf einmal wurde mir bewusst, wie diese ganze Misere überhaupt angefangen hatte, ein paar Monate vorher. Ich hatte sogar vergessen, wie ich in dieses Loch gefallen bin. So sehr kann man Dinge von sich wegschieben, passiv werden, sich mit anderen Dingen beschäftigen, dass man irgendwie ganz, ganz den Blick dafür verliert. Und ich weiß, ein Wendepunkt war dann, ich konnte nachts nicht schlafen. Und dann irgendwann sah ich den Sinn auch nicht mehr weiter, im Bett liegen zu bleiben mit dieser Unruhe in mir. Bin also rausgegangen, ich habe da in Bonn gewohnt, schön am Rhein, konnte man dann spazieren im Dunkeln, ist das dann nicht so schön, aber. Und dann ging ich dahin und ich habe gebetet. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich bin aktiv geworden. Ich habe angefangen, das Wort Gottes zu proklamieren, es auszusprechen und es anzuwenden. Das Schwert des Geistes wirklich in die Hand genommen. Und ich glaube, da hat sich wirklich wesentlich etwas verändert. Das war dann ein schwerer Weg, aber es war ein Weg nach vorne, nach oben. Und ich glaube, das war wirklich der entscheidende Punkt für Veränderung. Und das wünsche ich uns einfach auch, wenn wir uns in solchen Situationen der Passivität befinden, in dieser Misere, lasst uns dann nicht drin bleiben. Denn das müssen wir nicht. Gott kann uns immer da heraushelfen und er hat uns das Schwert des Geistes gegeben, das Wort Gottes, das wir anwenden können. Und ganz praktisch, wie man sowas macht, möchte ich das jetzt einmal so ein bisschen darstellen. Einfach an einem Beispiel. Ich habe vorher gefragt, was macht ihr in schwierigen Zeiten? Wo geht ihr hin? Und jetzt habe ich das Wort Gottes und ich weiß, ich kann das verwenden. Wir merken uns, Gottes Wort ist Wahrheit. Wahrheit ist eine Darstellung der Dinge, wie sie sind. Psalm 91, Vers 1 steht, wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Wenn es kriselt, wenn die Sorgen dich bedrängen, das Feuer um dich herum brennt, dann kann das Wort Gottes, wenn du dir dessen bewusst bist, dass das die Wahrheit ist, dich aus diesen Situationen herausziehen. Oder das kann dir zumindest in diesem Moment schon mal den ersten Halt geben, um wieder die wichtigen und die richtigen Schritte zu gehen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Gottes Wort stellt die Dinge so dar, wie sie sind. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich darf das also als eine Ist-Aussage nehmen, als etwas, das einfach sich tatsächlich so verhält. Und wenn man will, dann kann man da noch tiefer gehen, also dieses Wort Gottes so anwenden, mir dessen bewusst werden, dass das Gottes Wahrheit ist und ich kann das aussprechen, ich kann das proklamieren und ich kann tiefer gehen und mich damit beschäftigen. Das habe ich besonders mal mir mit dem Psalm 1 mal für mich gemacht gehabt, weil das, ja, ich finde, so ein schöner Psalm ist, und ich weiß, das darf ich für mich einfach in Anspruch nehmen als Kind Gottes, als von Jesus versöhnter Mensch mit Gott. Wer im Schutz des Höchsten sitzt, das Wort Schutz, das ist hier das hebräische Wort Seta, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber es bedeutet so viel wie heimlich, geheim, verbergende, verborgene. Man muss das alles nicht machen, um die Bibel gut zu verstehen, aber es kann einem nochmal die Tiefe so dahinter ein bisschen besser verständlich machen. Und die wörtliche Übersetzung wäre hier dann also, wer im Verborgenen des Höchsten sitzt. Das Verborgene, das finde ich, das trägt so eine qualitative Beschreibung irgendwie, das Verborgene, das ist wie so ein Versteck, so ein sicherer Ort. Vielleicht erinnert ihr euch daran als Kind, wenn man sich dann ein Versteck gebaut hat, irgendwie, ich habe vor kurzem noch ein Foto von uns gesehen, so mit Matratzen um sich herum und dann über sich drüber. Man dachte wirklich, man wird von keinem gesehen, keiner weiß, wo ich bin. Und manchmal hat ja sogar schon gereicht, den Kopf in den Schrank zu stecken und man dachte, man wäre unsichtbar. So, ja, das ist so dieses Versteck, dieses Verborgene, das wir bei Gott finden können. Ein Ort, wo andere nicht hinkommen. Und es drückt Sicherheit und Schutz aus. Im Psalm 27, Vers 5, da sagt David, er wird mich verbergen im Verborgenen seines Zeltes. Und Verborgenen ist dann auch hier wieder dieses Wort Seta. Er wird mich verbergen im Verborgenen seines Zeltes. Was für ein Ausdruck von tiefer Gemeinschaft mit Gott, von tiefem, Gott ist bei mir, ich bin bei ihm in seiner Gegenwart und ich bin sicher, nichts kann hier an mich herankommen. Ich finde das so, ja, das ist so schön. Und wenn man dann weiß, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und ich beschäftige mich so mit dem Wort, ich spreche es aus, dass ich es glaube, ich bekenne es, das ist das Wort meines Zeugnisses, ich bekenne es, dass dieses Wort wahr ist, und dann beschäftige ich mich damit und gehe wirklich hinein in diese Bedeutung, was es, dann hat es einfach eine ganz andere Auswirkung auf mein Leben. Dann kann ich auf einmal wirklich ruhen. Ich habe das im Moment in den letzten Wochen immer wieder, ja, so für mich so ganz stark erlebt. Ich habe mir einfach angefangen, wirklich bewusst zu machen, auch weil Klaus im letzten Gottesdienst war es, glaube ich, oder vorletzten, so dieses Wort weitergegeben hatte, dass Gott bei dir ist. So, Gott ist bei uns. Und das habe ich mir so richtig bewusst gemacht. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sich das auswirkt, wie das mir selbst wirklich total hilft und so viel Ruhe gibt und so viel Frieden. Das passiert, wenn wir wirklich an das Wort Gottes glauben, dass es die Dinge so darstellt, wie sie sind, und es kennen und uns dann eben so auch daran erinnern. Ja, und dann will dich die Sorge so richtig am Kragen packen. Ja, ihr habt schon, einige von euch haben schon ein paar Jahre mehr hinter euch, deswegen vielleicht diese Situation auch schon mal öfter erlebt. Ich kenne es aber auch, und dann darf ich mir den Vers 2 nehmen. Ich sage von dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Halleluja. Wieder dieses Wort, dieses Bekenntnisses. Und ich betone das wirklich immer wieder, dieses Aussprechen, das kann total helfen. So habe ich das zumindest erlebt. So sehen wir, dass Jesus es getan hat, und wir sehen die Auswirkungen davon. Und dazu möchte ich uns auch wirklich ermutigen, nehmt das mit, lasst das wirklich, falls ihr das noch nicht macht, ein Teil eures Lebens, vielleicht auch eures Gebetslebens werden. Ja, so zum Abschluss möchte ich dann nochmal das so ein bisschen praktisch werden lassen, für uns alle. Nicht nur bei der Theorie bleiben, ich habe das jetzt schon mal dargestellt, so ein bisschen, wie ich das praktisch mache, aber ich finde das irgendwie, fand ich den Gedanken cool, das vielleicht auch mal so ein bisschen zusammenzumachen. Also möchte ich einfach nochmal fragen, um jetzt mal so eine Situation, vielleicht eine Krise, ein Feuer herauszunehmen. Das kann alles Mögliche sein, Schwierigkeiten in der Schule, kennt jeder in dem Alter genug. Schwierigkeiten in der Familie, in Beziehungen, Gesundheit, Sorgen um Menschen, die du dir machst, um dich herum, Mangel. Im eigenen Leben, finanzieller Mangel kann es sein, Mangel an Freundschaft, die Sorge darum, irgendwann alleine dazustehen. Was ist, wenn die Leute um mich herum, ja, irgendwann mal davon gehen und ich bleibe alleine zurück? Oder jemand zieht weg und du hast die Sorge, am Ende ein guter Freund, du stehst alleine da. Irgendein Mangel. Versuch mal jetzt zu denken, vielleicht trägst du diese Sorge sowieso so in dir, dass es dir sofort anfällt, aber ich will, dass wir uns jetzt mal eine halbe Minute nehmen und mal eben überlegen, wo empfinde ich Mangel in meinem Leben? Wo ist da dieser Mangel? Wo ist da diese, dieses Empfinden des Mangels, dieser Sorge, irgendwann Mangel zu leiden oder jetzt Mangel zu leiden? Lass uns da mal eben still werden. Okay, damit die Mangelliste nicht zu lang wird, unterbreche ich euch mal an dieser Stelle. Und ich möchte jetzt, dass wir das Ganze mal praktisch machen. Also, ihr habt daran gedacht, was euer Mangel ist, wo ihr Mangel verspürt, was in eurem Herzen irgendwie mit euch rumtragt. Und ich werde jetzt einen Bibelvers vorlesen. Ich hoffe, das klappt. Einmal alleine und beim zweiten Mal, da sprechen wir das dann zusammen. Ja? Das ist die Antwort. Ich ergreife jetzt das Schwert des Geistes auf dieses Empfinden des Mangels und ich reagiere darauf jetzt. Ich sage dazu, nein, denn der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, Punkt. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Verrückte ist, diesen Vers, diesen Psalm, darauf berufen wir uns ja häufig, gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir einen Mangel haben. Dann ist es ja eigentlich gegensätzlich zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In dieser Zeit, wo ich gerade von geredet habe, da konnte ich dann abends häufig nicht richtig einschlafen und dann habe ich den Psalm 23 einfach immer runtergesagt, bis ich irgendwann eingeschlafen war. Hat gut funktioniert, wirklich. Denn ich darf mich darauf verlassen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es mangelt mir an nichts, denn Gott ist alles, was ich brauche. Egal welchen Mangel ich empfinde, das ist ein Wort der Wahrheit. Es stellt die Dinge so dar, wie sie sind. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann ist der Herr mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Ja, also wenn ihr euch das merkt, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, die Dinge so darstellt, wie sie sind, dass wir es also als Schwert des Geistes ergreifen können und so reagieren dürfen auf die Dinge, die uns besorgen, bedrücken, dann ja, ist, denke ich, das Ziel der heutigen Predigt erreicht. Und ich fand das gerade so schön, deswegen denke ich, machen wir das einfach nochmal. Ich habe nämlich noch so ein paar Verse für euch mitgebracht. Ne, Applikation, also der Sonntag wird ja schnell vergessen, aber wenn ihr das irgendwie in eure Jeans knüllt und gerade die Männer die Jeans auch mal ein paar Tage länger tragen, dann kann es ja sein, dass man den Zettel wiederfindet und daran erinnert wird und das Wort Gottes verwendet. Also, ihr fühlt euch manchmal allein, obwohl ihr nicht allein seid, kann auch gut sein. Ja, ich habe eine große Familie, viele Freunde, trotzdem kenne ich auch mal dieses Gefühl des Alleinseins. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das hat Jesus gesagt in Matthäus 28, Vers 20. Ja. Und es gibt viele, viele weitere Bibelverse, die ihr ja, gebrauchen könnt. Gottes Wahrheit, die ihr proklamieren könnt, aussprechen könnt über euer Leben, mit dem ihr euch beschäftigen könnt, das wirklich anwenden. Und dazu möchte ich wirklich ermutigen. Und vielleicht noch ein Tipp, weil das habe ich so in meinem Leben erfahren, wenn Gott dir ein ganz persönliches Wort aufs Herz legt, ein Bibelvers, wo du wirklich spürst, das ist für mich persönlich, das hat nochmal eine ganz andere Kraft, wenn ich das dann wirklich verwende für mein Leben. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass zu tun, einfach Gott darum zu bitten, Gott, gib mir doch irgendwie einen Bibelvers, vielleicht wird es dann eine Person sein, die dir mal bei WhatsApp schreibt oder irgendwie was sagt oder dergleichen, habe ich schon viel erlebt. Ich bin mir sicher, Gott wird irgendwie darauf antworten oder dass euch ein Bibelvers einfach nur wirklich total anspricht und dann dürft ihr das für diese Situation ergreifen und das immer wieder aussprechen und daran festhalten. Und ansonsten habt ihr diese Stütze jetzt erstmal, das sind nur so ein paar Verse, könnt ihr euch raussuchen, was dann für eure Situation passt. Ja, Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir wären so aufgeschmissen, wenn wir nicht dein Wort hätten, das die Dinge so darstellt, wie sie sind. Die Wahrheit, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir es erkennen, es verstehen dürfen durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Und danke, dass du willst, dass wir es anwenden. Ja, dass es nicht irgendwie nur ein Werk ist, das wir vollbringen, sondern dass du uns das wirklich als Waffe zur Hand gegeben hast. Das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, dass wir es verwenden dürfen. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich darum, dass du uns wirklich hilfst, dieses Wort auch anzuwenden. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, wieder mehr in dein Wort zu gehen, dein Wort zu lesen, uns die Dinge zu merken, die dort stehen, die uns ansprechen und dann auch im Alltag das Wort zu verwenden, dass wenn Angst kommt, dass ich dann sage, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Dass wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, dass ich mich dann nicht fürchte, sondern mich an dein Wort erinnere und sage, du bist mein Stecken und mein Stab. Ich werde mich nicht fürchten, denn du bist bei mir, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns daran erinnerst, dass wenn wir Angst haben, dass wir ja irgendwie zugrunde gehen, dass dein Wort sagt, dass die, die auf dich vertrauen, nicht zuschanden werden. Ich bitte dich darum, dass du uns daran erinnerst, wenn wir an deiner Liebe zweifeln für uns, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast. Ach Vater, dein Wort ist so reich. Hilf uns doch bitte einfach wirklich daran zu denken, es auch für unser Leben ganz persönlich wirklich anzuwenden, es zu nehmen, davon zu leben und es auch als Schwert einzusetzen.